기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 437. Venezuela steht diesmal im Mittelpunkt unseres Radiomagazins. Denn über das lateinamerikanische Land wird zwar viel geredet, nicht zuletzt medial, doch wie es wirklich dort aktuell aussieht, darüber sind kaum Fakten bekannt. Und die Debatte unter den Linken, hier wie dort, kreist oft nur noch um die Frage, bist du für oder gegen die Regierung? Das Regionalbüro für die Andenregion der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr Stimmen und vor allem mehr Zwischentöne aus Venezuela zu Wort kommen zu lassen. Herausgekommen ist dabei ein spannendes, spanischsprachiges Buch, das Ende Mai erschienen ist. Venezuela desde adentro. Venezuela aus der Innenperspektive, lautet der Titel. Und weiter, Ocho investigaciones para un debate necesario. 8 Untersuchungen für eine wichtige Debatte. Wir haben mit den Herausgeberinnen und einigen der Autorinnen und Autoren über die Themen im Buch und die Idee dahinter gesprochen und mehr über Venezuela erfahren. Doch erstmal ein bisschen Musik. Natürlich aus Venezuela. Viel Spaß damit.
Calorcito, el sol bonito te quema la piel. En el monte donde vivo, a mí todo el año es verano rico. Calorcito, el sol bonito te quema la piel.
César Romero, Ende 20, Metallingenieur und Aktivist, war schon immer Chavist. Doch seit der Namensgeber der Bewegung, Hugo Chavez, im Jahr 2013 verstorben ist und Nicolás Maduro als Präsident regiert, sieht er das ein bisschen anders.
Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Für mich war das Dekret zum Megabergbauprojekt im Orinoco-Gebiet ein politischer Einschnitt.
Das Orinoco-Gebiet soll zur Wirtschaftsregion mit Sonderregeln werden. So wurde es 2016 von Maduro von oben entschieden. Auch für Edgardo Landa, emeritierter Professor und Sozialforscher aus Caracas, ist das ein Skandal.
El Arco Minero del Orinoco es la definición de un territorio del tamaño de Cuba, más o menos.
Das Gebiet umfasst etwa 12% der Landesfläche ganz Venezuelas. Das entspricht ungefähr der Größe Kubas. Es besitzt eine immense Artenvielfalt. Viele indigene Gruppen leben hier. Und genau an dieser Stelle soll Bergbau mit Sonderregeln für Investoren entstehen. Ohne Arbeitsrechte und Umweltstandards. Ein rechtsfreier Raum, um das transnationale Kapital anzuziehen.
Und das soll Chavismus sein. Wohl eher nicht. Bolivarianische Revolution. Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Kaum eine Idee hat in den vergangenen Jahrzehnten so viele Hoffnungen in der Linken weltweit geweckt. Und wieder enttäuscht. Macht und Reichtum sollten neu verteilt und die regionale Vernetzung der lateinamerikanischen Staaten gestärkt werden. Doch seit Jahren steckt Venezuela in einer starken Wirtschaftskrise. Erschwert durch den sinkenden Ölpreis und US-Sanktionen, aber eben auch durch Misswirtschaft und Korruption. Präsident Nicolas Maduro regiert zunehmend autoritär. Viele demokratische Institutionen sind entmachtet. Wahlen eine Farce. Und doch gibt es nicht bis heute linke Errungenschaften in Venezuela, die es zu verteidigen gilt? Das ist eine Frage, die sich auch das Andenbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Sitz in Quito gestellt hat.
Wir müssen unterscheiden zwischen dem Chavismus der Regierung und dem Chavismus von unten. In unserem Buch kommen sehr unterschiedliche Stimmen zu Wort. Einige Autoren kommen aus dem Chavismus und verteidigen ihn. Andere haben sich mittlerweile davon entfernt und sind doch weiterhin links.
Sagt Alexandra Martinez, bei der Stiftung Projektkoordinatorin für Venezuela. Und zusammen mit Büroleiterin Karin Gabbard, Herausgeberin des Buches Venezuela desde adentro. Venezuela aus der Innenperspektive. Auf mehr als 400 Seiten versammelt die Publikation 8 längere Texte von venezolanischen Forscherinnen und Forschern zur Lage in ihrem Land. Büroleiterin Karin Gabbard.
Tatsächlich ist es so, dass wir normalerweise so eine Forschungsarbeit nicht selber machen und selber in Auftrag geben. Und es war so ein bisschen auch aus der Not geboren, dass es irgendwann nicht mehr möglich war, Geld nach Venezuela zu überweisen. Viel Geld ist sozusagen in irgendwelchen Banken stecken geblieben oder kam zu Wechselkursen an, die dann nicht mehr haltbar waren. Und das hat sich immer weiter verschärft. Und dann haben wir Anfang 2017 überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weil außerdem die Debatte über Venezuela so innerhalb der Linken so ideologisch aufgeladen ist, dass eigentlich es sich nur noch darum drehte, ist man für oder gegen die Regierung. Und wenn wir im Land waren, haben wir gemerkt, dass die Situation viel vielschichtiger ist und viel komplizierter ist. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Wir geben eben Studien in Auftrag bei linken Venezolanern und Venezolanerinnen, um mehr Material zu haben, was wirklich im Land passiert.
Von der Partizipation im Campo Popular über Proteste der Umweltbewegung. Von der Ölrente zu kleinen oder riesigen Bergbauprojekten. Zur Situation von Frauen und dem alltäglichen Krisenmanagement in Zeiten der Hyperinflation.
Wir wollten den Blick drauf werfen wie bei einem Foto. Wie gehen die Menschen an verschiedenen Orten und Situationen miteinander um? Alle Texte in unserem Buch basieren auf empirischen Forschungen. Feldforschung, Ethnographie, Interviews mit Gruppen, in den Gemeinden überall im Land. Ein weiteres Ziel bestand darin, etwas festzuhalten. Das, was zurzeit in Venezuela passiert. Einen Schnitt zu machen.
Venezuela aus der Innenperspektive. Betrachtet von Forscherinnen und Forschern aus dem Land, in ihrem Land. Fangen wir mit der Situation der Frauen an. Anaïs López, Soziologin und feministische Aktivistin aus Caracas, hat dazu Interviews geführt, Statistiken erstellt und Zahlen und Faktenmaterial zusammengetragen. Und kann sagen,
dass es für die große Mehrheit der Bevölkerung schon sehr schwer ist, an Lebensmittel und Medikamente zu kommen. Frauen betrifft das aber noch mal mehr, denn es gibt viele Produkte, die sie allein deshalb benötigen, weil sie Frauen sind.
Tampons, Binden oder auch Verhütungsmittel, Windeln, Medikamente und Kleidung für die Kinder. Obwohl manches davon auch die Männer auf dem Schirm haben könnten, sieht die Wirklichkeit anders aus. Hinzu kommt, dass viele Venezolanerinnen alleinerziehend sind.
Und sie trifft die Krise noch einmal härter, denn sie sind für das Einkommen ihrer Familie ganz allein verantwortlich. Ihr soziales Netz ist fragil und besteht oft nur aus anderen Alleinerziehenden. Tanten, Müttern, Großmüttern, die die gleichen Probleme haben wie sie.
Hyperinflation, die Preise der importierten Waren ständig in die Höhe treibt. Und importiert ist so gut wie alles in Venezuela. Chronische Unterversorgung in den Krankenhäusern, an Medikamenten, aber auch an Ärzten, von denen viele ins Ausland migrieren. Die Fakten sind bekannt. Und doch schockieren die Ergebnisse in Anais Forschung zur Situation der Frauen in der venezolanischen Wirtschaftskrise. Zum Beispiel, was passiert, wenn sie schwanger werden? Soll ja passieren. Erst recht, wenn es keine Verhütungsmittel gibt.
Eine Schwangerschaft verursacht totalen Stress. Man fängt sofort an, darüber nachzudenken, woher die Medikamente kommen sollen, die Frau vielleicht braucht. Vitamine, gute Nahrung. Wer macht den Ultraschall? Krankenhäuser nehmen nicht alle Schwangeren auf, aus Mangel an Personal. Wo sollen die Windeln herkommen? Pulvermilch, falls das Stillen nicht klappt. Kleidung, gebraucht oder günstig finden. Einfache Venezolanerinnen, oder sagen wir einfach alle, die nicht reich sind, stehen vor dem gleichen Problem. Sie sorgen sich um sich selbst und um die Zukunft ihres Kindes.
Kaum verwunderlich, dass immer mehr Venezolanerinnen unter diesen Umständen kein Kind bekommen wollen. Doch Abtreibung ist in Venezuela auch nach fast 20 Jahren Chavismus weiterhin strafbar. Feministin Anais wirft ihren regierungsnahen Companieras vor, sich in der Vergangenheit immer wieder hinhalten haben zu lassen. Stets habe es Wichtigeres gegeben und eigene Forderungen seien verwässert worden.
Seit 2007 sprachen die Feministinnen zum Beispiel nicht mehr öffentlich von Abtreibung, sondern von der freiwilligen Unterbrechung einer Schwangerschaft.
Gebracht habe diese Zurückhaltung nichts.
Es gibt Frauen, die sitzen im Gefängnis, weil sie abgetrieben haben. Und im Zuge der Krise versuchen immer mehr Frauen mit unsicheren Mitteln ihre Schwangerschaft zu beenden. Andere setzen aus Verzweiflung ihre Babys aus, weil sie einfach nicht versorgen können.
Die Errungenschaften der bolivarianischen Revolution für die Frauen seien dagegen sehr überschaubar.
Es gab zwar auf manchen Ebenen institutionelle Reformen, Gesetze gegen Gewalt an Frauen und für die Gleichstellung der Geschlechter, aber es reicht nicht, etwas nur zu sagen. Für die Umsetzung braucht es ein Budget, die nötige Infrastruktur, Investitionen. Aber Geschlechterpolitik stand im Staatshaushalt immer an allerletzter Stelle.
Kein gutes Zeugnis, das die Autorin da ausstellt. Aber jetzt, in Zeiten der Krise, gibt es da überhaupt noch Handlungsalternativen? Anais López findet das schon.
Zum Beispiel die Auslandsschuld nicht zu bezahlen. Hilfe suchen, vielleicht nicht direkt aus den USA. Viele Menschenrechtsorganisationen, die schon lange in Venezuela arbeiten, haben ja mehrfach angeboten zu vermitteln. Aber es gibt einen krassen Hochmut anzuerkennen, dass man jetzt Unterstützung braucht. Und gleichzeitig wird mit öffentlichen Geldern in unverantwortlicher Weise umgegangen. Wie kann es sein, dass ein Staat in dieser Lage, in der klar ist, dass die Menschen sterben, obwohl das vermeidbar wäre, sich trotzdem den Luxus leistet, 70 Milliarden Dollar Auslandsschuld zu bedienen? Wie soll man das bitte verstehen?
Venezuela macht es einem nicht leicht. Vor allem nicht, wenn man versucht, den Chavismus, der das Land seit nunmehr fast 20 Jahren prägt, als Modell zu sehen. als gescheitertes oder als eines, das es um jeden Preis zu verteidigen gilt. Vielmehr sollte man versuchen, die Zwischentöne sichtbar zu machen und Parallelen zu anderen Ländern zu ziehen. Denn Venezuela stehe nicht für sich allein, findet Karin Gabbard, Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Quito, die ein Buch zu Venezuela herausgegeben hat.
Venezuela ist kein Einzelfall, ist auch kein Sonderfall, ist auch nicht die Apokalypse an sich, sondern besonders anhand dieser Studien können wir viele Dinge sehen, die sich in ganz Lateinamerika zeigen, wo es in Venezuela vielleicht eine andere Ausprägung gibt. Aber die mafiotischen Strukturen in der Minenwirtschaft, die gibt es auch in Kolumbien und die gibt es auch in Mexiko. Und dieses tägliche Überleben oder die Umweltkonflikte, die gibt es auch in anderen Ländern.
Reden wir also über Umweltkonflikte. Davon nicht zu trennen, Extraktivismus, der rücksichtslose Abbau von Rohstoffen. Der Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Emiliano Terán hat zum Petro Estado geforscht, dem Ölstaat.
Das Wirtschaftssystem Venezuelas basiert auf dem Abbau von Erdöl und anderen Rohstoffen. Diese werden auf dem Weltmarkt verkauft. Aus den Erlösen speist sich die Rente, die man nur bekommt, weil man Öl besitzt, nicht weil man irgendetwas produziert. Diese Rente wird dann verteilt und die öffentliche Infrastruktur, Schulen und so weiter daraus finanziert.
Nur ganz ohne negative Folgen sei die Förderung von Erdöl und anderen Rohstoffen natürlich nicht. Jedenfalls nicht für die Bevölkerung in den Abbaugebieten.
Diese ganzen Vorhaben werden von oben durchgesetzt. Es gibt kein Mitspracherecht der Betroffenen. Gemeinden werden verseucht, Menschen krank und sterben. Gruppen werden zwangsweise umgesiedelt.
Umweltaktivistinnen und Aktivisten in ganz Venezuela kämpften gegen diese Missstände.
Die Protagonisten sind sehr verschieden. Wir sollten uns nicht das Klischee eines klassischen Umweltaktivisten vorstellen. Es geht hier nicht um Greenpeace. Natürlich gibt es auch solche Organisationen. Vor allem aber haben mich Gruppen in ländlichen Gemeinden oder auch in Stadtvierteln interessiert, die Gemeingüter wie Wasser und die Natur insgesamt verteidigen. Sie haben eine andere Vorstellung davon, was Reichtum ist, und stellen sich einer Ölförderung, einem Bergbauprojekt, einer Monokultur oder einem zerstörerischen Tourismusvorhaben entgegen. Sie kämpfen für ökologische Gerechtigkeit.
Emiliano berichtet von Auseinandersetzungen, die zwar nur selten etwas komplett verhindern konnten, dennoch oft dazu führten, dass sich bestimmte Vorhaben nicht mehr so einfach durchwinken ließen.
In la Sierra de Perija, que es en la frontera con Colombia.
In der Sierra de Perijá, an der Grenze zu Kolumbien, protestieren zum Beispiel seit rund 10 Jahren die indigenen Yucpa gegen die Kohleförderung in ihrer Region. Die Indigenen bezeichnen sich selbst als Chavisten, aber sie haben natürlich eine ganz andere Vorstellung davon, was das bedeutet. Für sie sind Land und natürliche Ressourcen Werte, die es zu bewahren gilt. Sie stellen den Extraktivismus in Frage. Viele soziale Bewegungen haben sich mit den Indigenen solidarisiert. Auch Chavez nahm damals Position für sie ein. Aber die Sierra ist eben im Grenzgebiet, voller Spannungen und ökonomischer Interessen. Die Regierung Maduro will die bestehenden Kohleminen mit chinesischen Investitionen noch ausbauen. Das Kapitel dieser Auseinandersetzung ist also noch nicht abgeschlossen.
Doch die Umweltbewegung sei nicht nur im Protest vereint, sondern auch selbst produktiv. So wie die Kooperative Seco Sesola. Hier werde, berichtet Emiliano, Landwirtschaft für rund 15.000 Menschen betrieben, die sich nicht am Export oder am schnellen Gewinn orientiere.
Alle verdienen dasselbe und der Gewinn wird sofort wieder reinvestiert. Diese Kooperative gibt es schon seit über 50 Jahren und sie ist in Lateinamerika sehr bekannt. Seco Sesola organisiert den Direktverkauf mit den Produzenten, ohne Zwischenhändler, und verkauft die Waren zu einem gerechten Preis.
Schon allein, weil die venezolanische Umweltbewegung und die alternative Landwirtschaft weit weniger Schlagzeilen machten als die nicht erreichte ÖPEC-Förderquote, sei die Forschung von Emiliano Terán wichtig und wertvoll, findet die Herausgeberin des Buches zu Venezuela, Karin Gabbard.
Und auch die Potenziale, die da drin stecken für ein anderes Venezuela, das ist vielleicht nicht ganz so deutlich, aber es steckt im Grunde da drin. Wir finden, das ist von allen so die positivste Studie, weil die sich nicht nur mit dem beschäftigt, was man sonst von Venezuela denkt, nämlich Öl, Öl, Öl.
Oder Krise, Krise, Krise. Um sie dreht sich der Text von Hernán Vargas und seinen Kolleginnen. Der Titel Resolución del Día al Día. Vom alltäglichen Überlebenskampf in der Wirtschaftskrise. Aber wie ist es eigentlich davor gewesen?
In den letzten 20 Jahren hat der Prozess der Revolution Bolivariana permitió que mucha gente se valorizara mucho el salario.
In den letzten 20 Jahren wurden viele Menschen durch Lohnarbeit eingebunden. Alle wollten einen festen Job, oft beim Staat. Denn das sicherte Wohlstand und Stabilität. Konsum spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Für Medizin und Nahrung wurde viel Geld ausgegeben.
Doch nun, mit der Hyperinflation verliere das Geld ständig an Wert. Viele Angestellte, vor allem aus der Stadt, verließen freiwillig ihre festen Jobs und machten sich auf die Suche nach Alternativen.
¿A dónde se sale? Se va. Algún lugar del país.
Nur wohin? Sie wandern aus. Manche in eine Region des Landes, wo man etwas verdienen kann, im Bergbau oder im Ölsektor. Andere gehen gleich ins Ausland, verdienen dort ein paar Dollar und unterstützen damit ihre Familien in Venezuela.
Und was passiert mit denen, die bleiben?
La gente que se queda se dedica al comercio.
Sie handeln, An- und Verkauf. Weil der Kurs zum Dollar sich ständig ändert, schafft das einen Spielraum. Da gibt es natürlich mehrere Ebenen. Eine Familie, die früh morgens etwas einkauft, zu möglichst niedrigen Preisen, das ist ja noch kein Handel, sondern Überleben. Dann gibt es die Zwischenhändler. Sie kaufen auch früh morgens. Aber nur, um die Produkte später teurer wieder zu verkaufen und so einen Gewinn zu machen. Und dann gibt es legale oder auch mafiöse Strukturen, die importierte Waren und ihre Verteilung auf großer Ebene kontrollieren.
Klingt nach dem Recht des Stärkeren. Doch Hernán sieht solche und solche Wege der Venezuelanerinnen und Venezolaner, mit der Verteilung des Wenigen umzugehen.
Einige versuchen nur ihren eigenen Kopf zu retten, andere suchen nach gemeinschaftlichen Lösungswegen. Und die Krise eröffnet auch die Möglichkeit zu sehen, dass das Leben nicht nur Waren sind. Vorher habe ich zum Beispiel 8 Stunden einfach nur am Stück gearbeitet. Heute geht das nicht, weil viele andere Dinge einfach mehr Zeit benötigen. Ich benutze weniger öffentliche Transportmittel, zu teuer. Und günstig Lebensmittel zu bekommen, zum Beispiel direkt von einem Produzenten ohne Zwischenhändler, das dauert einfach.
Und natürlich, so wird er nicht müde zu betonen, würden die Menschen immer noch zusammen ihre Freizeit verbringen und hätten nicht ständig den Kopf nur voller Sorgen.
La vida continúa, ¿no? O sea, el pueblo venezolano, si algo lo marca en este tiempo, es la resiliencia.
Der Alltag geht weiter. Wir haben eine enorme Ausdauer gegenüber der Situation. Menschen gehen ins Kino, trinken einen Kaffee. Immer mehr gehen auf einen öffentlichen Platz, der nichts kostet, und nicht mehr zu McDonald's oder ins Shoppingzentrum. Das sind Entwicklungen, die schon vor der Krise begonnen haben. Zusammengefasst, in Venezuela ist das Leben viel normaler, als es im Fernsehen vielleicht manchmal aussieht.
El sol bonito te quema la piel. En el monte donde vivo, a mí todo el año es verano, rico calorcito. El sol bonito te quema la piel.
El sol bonito.
Das war das Onda Info 437. Diesmal im Gespräch mit den Herausgeberinnen, Autorinnen und Autoren des Buches Venezuela desde adentro. Venezuela aus der Innenperspektive. Das Buch ist im Mai 2018 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Quito erschienen und hat insgesamt 430 Seiten. In Deutschland kann man es auch schon lesen, allerdings bisher nur online.
Von unserer Homepage runterladen, da gibt es ja nicht diese Grenzen und kann sich durchlesen, wer Spanisch kann. Und ja, wir sind mit Leuten in Deutschland im Gespräch, um zu überlegen, wie könnte es einer deutschen Debatte nützen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Message in the bottle.